Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
اليوم مع
Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
und Fayad Parvizi Baran
Radio Salam, Akhbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis. Sachsen-Anhalt. Seit Donnerstag gilt eine Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Das hat die Landesregierung beschlossen. Neben Operationsmasken dürfen auch selbstgenähte Stoffmasken oder ein über Mund und Nase gezogenes Tuch genutzt werden. Bisher ist es aber noch nicht geplant, bei Verstößen gegen diese Regelung Bußgelder zu verhängen.
Sachsen-Anhalt. الأقنعة الزامية للتسوق والنقل العام منذ يوم الخميس. قررت حكومة الولاية ذلك اليوم بالإضافة إلى الأقنعة الجراحية يمكن أيضا استخدام أقنعة قماش مخيط ذاتيا أو قطعة قماش تسحب على الفم أو الأنف. ليس من المخطط بعد فرض غرامات على الانتهاكات هذا النظام.
Aschersleben. Nach fast 6 Wochen Corona-Zwangspause darf der Zoo in Aschersleben wieder für Besucher öffnen. Allerdings wird der Zugang zunächst auf 500 Personen gleichzeitig beschränkt. Dadurch ist auch mit Wartezeiten an der Kasse zu rechnen. Zudem müssen das Terrarium, die Spielplätze sowie begehbare Tiergehege geschlossen bleiben. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Es steht aber eine zusätzliche Spendenbox bereit, denn durch die Schließung fehlen dem Zoo Einnahmen, die nötig sind, um die Tiere zu versorgen. Man kann aber auch eine Spende direkt auf das Konto der Aschersleber Kulturanstalt überweisen und als Betreff Corona-Zoohilfe angeben.
Aschersleben. بعد ما يقارب من 6 أسابيع من استراحة الإقليل سيتم فتح حديقة الحيوانات في أشرسليبن للزوار مرة أخرى غدا ومع ذلك يقتصر الوصول في البداية على 500 شخص في نفس الوقت هذا يعني أنه يمكن توقعات أوقات الانتظار عند الخروج بالإضافة إلى ذلك يجب أن تظل مرابئ الحيوانات والملاعب ومرفقات الحيوانات مغلقة أسعار القبول لم تتغير ومع ذلك هناك صندوق تبرع إضافي الآن حديقة الحيوانات تفتقر إلى الدخل الإلزامي لرعاية الحيوانات يمكنك تحويل التبرع مباشر إلى حساب أشرسليبن كموضوع كورونا
Aschersleben. Unbekannte sind in eine Physiotherapiepraxis auf dem Tier eingebrochen. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch in die Büroräume der Deutschen Bahn in der Heinrichstraße wurde eingebrochen. Auch hier haben der Polizei zufolge Einbrecher Schränke und Schubladen durchsucht. Sie nahmen Fahrzeugschlüssel mit und haben dann 2 vor dem Gebäude abgestellte Transporter gestohlen. Die Wagen wurden wiedergefunden und auf Spuren untersucht. Während dieser Maßnahmen konnte ein Tatverdächtiger bemerkt und vorläufig festgenommen werden. Die Schlüssel zu den beiden Transportern wurden in den Taschen des 17-Jährigen gefunden. Auch hier dauern die Ermittlungen an.
Aschersleben. وقد اخترق مجهولون ممارسة العلاج الطبي في ربطة العنق هناك فتشوا جميع الخزائن والإدراج مقدار الضرر الدقيق لم يعرف بعد بدأت الشرطة التحقيق كما تم اقتحام مكاتب البريد بأن في شارع هنريش وبحسب تقارير الشرطة قامت اللصوص بتفتيش الخزائن والإدراج وأخذوا معهم مفاتيح السيارة ثم سرقوا شاحنتين متوقفتين أمام المبنى تم العثور على السيارات وفحصها بحثا عن الآثار وخلال إجراءات يمكن ملاحظة المشتبه به وإلقاء القبض عليه مؤقتا تم العثور على المفاتيح كلتا الشاحنتين في جيوب الطفل البالغ من العمر 17 عاما التحقيق مستمر هنا أيضا
Aschersleben. Am Donnerstag landete ein Rettungshubschrauber auf der Herrenbreite. Zuvor gab es in der Breitenstraße eine Schlägerei zwischen 2 Männern. Diese konnte aber von der Polizei geschlichtet werden. Nach Aussage der Polizei blieben beide Männer äußerlich unverletzt. Trotzdem brach kurze Zeit später einer der Männer zusammen und wurde in ein Krankenhaus geflogen.
Halberstadt. على مدار الأسبوع كانت نتائج اختبار فيروس كورونا الإيجابية لدى سكان زاث في هالبرشتات والذين تم عزلهم منذ 27 مارس ونتيجة لذلك سيزيد العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في المنشأة إلى 117 اعتبارا من 23 إبريل حاليا لا يزال حوالي 600 شخص يعيشون في مركز الاستقبال الأولي المركزي يتم إيواء المصابين في مرافق الحجر الصحي في كيتلنبورغ وماغدبورغ، كما تساعد القوات المسلحة الألمانية الأطباء بلا حدود الآن في اختبارات الهالة التي تجري كل 48 ساعة. كما كانت هناك بعض الأعمال الشغف في الأوان الأخير، يحرس 100 من ضباط الشرطة المبنى.
Aschersleben. Am Donnerstag landete ein Rettungshubschrauber auf der Herrenbreite. Zuvor gab es in der Breitenstraße eine Schlägerei zwischen zwei Männern. Diese konnte aber von der Polizei geschlichtet werden. Nach Aussage der Polizei blieben beide Männer äußerlich unverletzt. Trotzdem brach kurze Zeit später einer der Männer zusammen und wurde in ein Krankenhaus geflogen.
Aschersleben. الخميس هبطت مروحية إنقاذ على خط عرض الرجال. في السابق كان هناك قتال بين رجلين في شارع برايتون، ومع ذلك يمكن أن يتم التحكيم من قبل الشرطة. وبحسب الشرطة فقد ظل الرجلان سالمين من الخارج، ومع ذلك انهار أحد الرجلين بعد ذلك بوقت قصير وتم نقله إلى المستشفى.
ليات توتشمان geboren 1989, studierte englischsprachige Literatur und war in der Stadtverwaltung in Damaskus tätig. Seit 2015 lebt Turcman in Salzburg und arbeitet bei Akzente Salzburg, einem Verein, der Initiativen für junge Leute anbietet. Turcman schrieb sein Debütwerk »Wenn der Jasmin auswandert« auf Deutsch. Seine Familie, Freunde, die Liebe und die Stadt des Jasmins zu verlassen, war ein sehr schwieriger Entschluss. Jad Turcman ist nicht freiwillig nach Europa gekommen. Der Weg dorthin ist abenteuerlich und mühsam. Schließlich kommt Turcman an einem Ort an, den er nicht gesucht hat, an dem er jedoch den Jasmin neu pflanzen kann. Sein Buch beginnt er mit folgendem Gedicht. Ich bin der Damazener. Ich bin derjenige, der seine Stadt ohne Abschied flüchtig verließ. Wie oft hörten wir schon von Liebesgeschichten, in denen die lebendige Liebe freiwillig begraben wurde. Ich ging, aber meine Seele hat es verweigert, mir zu folgen und blieb in der Nähe des Jasmins. Damaskus. Obwohl ich es wagte, dich zu betrügen, hat diese hübsche Blondine nicht geschafft, mich den Geruch des Jasmins vergessen zu lassen.
أنا الدمشقي، أنا من رحل عن مدينته هروا، وكم سمعنا عن قصص الحب التي أوقد فيها الحب طوعا وهو في عز شبابه. رحلت ولكن روحي أبت تتبعني وبقيت في جوار الياسمين. دمشق رغم تجرؤي على الخيانة لم تنتسي تلك الشقراء الجميلة رائحة الياسمين.
Und hier sind ein paar Auszüge aus Jad Turcmans Buch, Wenn der Jasmin auswandert. Die Geschichte meiner Flucht. Das Erstaunliche an Syrien. Trotz der Bequemlichkeit der Polizisten war Syrien vor dem Krieg eines der sichersten Länder der Welt. Laut einer Statistik des Global Peace Index aus dem Jahr 2010 lag Österreich nach Neuseeland an zweiter Stelle. Und Syrien lag tatsächlich an 12. Stelle. Wenn man die Polizeileistung von damals in Betracht zog, versteht man, warum wir Syrer verblüfft waren, dass unser Land bemerkenswert sicher war. Man vermutete damals, dass der liebe Gott sich heimlich eingemischt und alles reguliert hat. Inzwischen liegt Syrien am Ende dieser Liste und gilt als das gefährlichste Land der Welt. Fraglich bleibt, warum der liebe Gott nicht mehr für uns sorgt. Vermutlich hat er momentan andere Länder lieber. Der Krieg brachte uns vieles bei. Wir lernten auch, zahlreiche Dinge zu schätzen, die wir vorher als selbstverständlich angesehen hatten. Etwa einmal auf einer Straße spazieren gehen zu können, ohne Angst dabei zu haben, von einer Rakete getroffen zu werden. Auch erfuhr ich, wie unglaublich wichtig mir die Familie war Wir alle entdeckten die in uns versteckte Kraft, eine unendlich elastische Seele zu besitzen, die es möglich machte, diesen Krieg auszuhalten und uns dem neuen Lebensstil anzupassen. Ich weiß nicht, ob nur wir Syrer diese Gabe haben oder ob die ganze Menschheit so wandlungsfähig ist und bei Gefahr diese plötzlich auftauchende Überlebenskraft hervorbringt. Trotz allem hatten wir den unbändigen Willen, weiterzuleben. Es war unglaublich, wie das Leben trotz der Jahre im Krieg fast normal weiterging. Weiterleben zu wollen, war auch eine Entscheidung, die ich nach meinem ersten Trauma traf. Selbst meine Entführung und die Folterung schafften es nicht, mir mein Lachen zu nehmen. Ja, ich wurde entführt und gefoltert. Alles, was ich diesbezüglich im Moment erwähnen kann, ist, dass ich der einzige von 5 Menschen bin, der aus dem dunklen Keller lebend herauskam. Am Sonntag beginnt bei uns in Syrien eine neue Woche. Ich habe keine Ahnung, was da draußen los ist. Aber wahrscheinlich haben die Soldaten neue Befehle erhalten, um effizienter das Vorgehen des IS zu verhindern. Ob die Soldaten nur den IS attackieren oder ob auch unschuldige Menschen zu Tode kommen, wissen wir nicht. Unsere Informationen bekommen wir aus den Medien und das ist wie ein Wettbewerb zwischen den Medien der Regierung und den Medien der Regierungsgegner. Sie beschuldigen einander ständig gegenseitig, für den Tod der unschuldigen Zivilisten verantwortlich zu sein. Aber die Frage ist, wer glaubt noch an das, was in den Medien berichtet wird? Ich? Sicher nicht. Meine Mutter und ich hatten immer schon ein festes Ritual, in der Früh gemeinsam Feroz zuzuhören und Mokka zu trinken. Sie kochte immer Mokka mit ihrer Geheimmethode. Und es war jeden Morgen sehr angenehm aufzustehen, wenn der Duft des frisch gebrühten Kaffees durch die Wohnung zog. Die politische Lage in Syrien und der Krieg waren damals unser Gesprächsthema Nummer 1 am Morgen. Meine Mutter beschrieb die Lage damals als Zirkus Halligalli und hielt alles für sinnlos. Darüber waren wir uns einig. Sie begriff die Lage von Anfang an. Mein Sohn, sagte sie, halte dich davon fern. Es geht nicht mehr um Freiheit und die Bekämpfung von Korruption. Es gibt viele Länder, die alles ganz still beobachten und heimlich Öl ins Feuer gießen, damit sie danach, wenn das Land ins Chaos stürzt, ihre Ziele erreichen können. Den Weg zur Arbeit bezeichne ich als den Weg des Todes, da es die Straße mit den meisten Raketeneinschüssen ist. Man sieht auf dem Weg Einschlagspuren von Raketen, mit denen die Regierungsgegner die Stadt Damaskus ständig beschießen. Jeder Einschlag hat eine kleine Einkerbung auf der Fahrbahn verursacht. Es ist ein höchst unangenehmes Gefühl, darüber zu fahren. Man befürchtet, an derselben Stelle könnte wieder eine Rakete einschlagen. Durch die dauernde Angst und die Ungewissheit, wie es denn weitergehen soll, hat sich eine Art Gleichgültigkeitsgefühl entwickelt, sodass ich inzwischen kaum mehr Angst verspüre. Mein Herz klopft auf diesem Weg nicht mehr so schnell. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, eines der nächsten Opfer zu sein und in einer der Eilmeldungen im Fernsehen erwähnt zu werden. Damit würde sogar ein Kindheitstraum wahr. Ich wollte schon immer Schauspieler werden und Tag und Nacht im Fernsehen gegenwärtig sein. Als ich wie jeden Tag an meiner Arbeitsstelle, dem Magistrat in Damaskus, ankomme, hat sich bereits eine Menschenschlange vor unserem Büro gebildet. Hier warten Menschen, die durch den Krieg obdachlos geworden sind. Unsere Aufgabe ist es, eine neue Unterkunft für sie zu organisieren oder ihnen eine Entschädigung für das zerstörte Haus auszubezahlen. An diesem Tag fange ich wie gewohnt damit an, meine Post durchzusehen, bevor ich die neuen Anträge entgegennehme. Ein Schock. Meine Augen können es kaum glauben. Einer der Briefe ist tatsächlich mein Einberufungsbefehl. Im selben Moment wird mir klar, dass hier alles für mich vorbei ist. Gleichzeitig sehe ich am Display meines Handys den Anruf meiner Mutter. Sie hat mich noch nie zuvor um diese Uhrzeit angerufen. Ohne den Anruf entgegenzunehmen, habe ich bereits eine Ahnung, dass die Beamten schon zu Hause vor der Tür stehen. Heutzutage gibt es in der Stadt nur 2 Gesprächsthemen. Wo haben die Raketen eingeschlagen? Und wer muss als nächstes zum Militär? Ich habe schon lange die Befürchtung, dass ich bald in den Krieg ziehen muss. Meine Gedanken sind dauernd damit beschäftigt, denn ich bin bereits darüber informiert worden, dass mein Jahrgang demnächst einberufen werden wird. Einige meiner Freunde haben den Militärdienst bereits antreten müssen. Meine Wehrpflicht habe ich zwar bereits 2010 absolviert, Aber da der Krieg nicht allein mit Wehrpflichtigen geführt werden kann, ist ein Gesetz in Kraft getreten, nach welchem auch jeder, der die Wehrpflicht bereits erfüllt hat, wieder einrücken muss. Wie kann ich meiner großen Liebe Sarah diese schreckliche Neuigkeit überbringen? Ich gehe aus meinem Büro. Da steht sie bereits. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. In meinem Kopf gibt es nur einen Gedanken. Jetzt ist alles aus. Ich muss in den Krieg. Das ist das Ende. Ich halte dir einfach den Brief mit dem Einberufungsbefehl hin. Ohne ihn zu lesen, weiß sie alles und beginnt zu weinen. Wir fahren gemeinsam nach Hause. Dort trifft Sarah das erste Mal auf meine Mutter. Es ist bislang nicht ohne weiteres möglich gewesen, sie einander vorzustellen, denn Sarah ist Alevitin und mein Vater ist Sunnit. Daher ist unsere Beziehung in unseren Familien unerwünscht. Leider können Religionen auch das Gegenteil von Zusammenhalt bewirken und dabei für viel Unheil und Dummheit sorgen. Religionen sind jedoch jetzt gerade nicht unser Thema. Meine Mutter hat natürlich gewusst, dass es Sarah gibt, aber nicht mehr. Anscheinend verstehen sie sich jedoch schnell und können die Religionen in diesem Moment vergessen. Sie umarmen einander und weinen gemeinsam. Mein Bruder schaut mich hilflos an. Der Raum ist geradezu erfüllt von unzähligen, tiefen Gefühlen. Dieser Brief ist ein eindeutiges Zeichen für den sicheren Tod. Wenn man dem Einberufungsbefehl nachkommt, gibt es zwei Optionen. Entweder wird man umgebracht oder man tötet jemand anderen und stirbt bald darauf selbst. Ich will niemanden umbringen. Mir ist auch nicht bekannt, gegen wen ich kämpfen müsste. Ich bin von Beginn an nicht mit dem Krieg einverstanden gewesen. Ich möchte weder für die Regierung noch für die unzähligen Regierungsgegner kämpfen. Die Regierung ist bis zum Hals korrupt und mit dem Blut der Unschuldigen befleckt. Genauso verhält es sich bei all den anderen Gruppierungen. Selbst wenn es einen klassischen Krieg geben würde, im Zuge dessen ein Feind aus dem Ausland versuchen würde, das Land zu erobern, könnte ich niemanden töten. Es muss eine Lösung für mich gefunden werden. Das Land zu verlassen scheint im Augenblick der einzige vernünftige Ausweg zu sein. Aber ich darf als Beamter das Land nicht ohne die Erlaubnis des Bürgermeisters von Damaskus verlassen. Und auch wenn ich dürfte, wohin sollte ich gehen? Ich bin völlig durcheinander und kann nicht mehr klar denken. Ich kontaktiere alle meine Bekannten im Ausland. Zu dieser Zeit flüchteten zahlreiche Syrer nach Europa oder haben sich dorthin auf den Weg gemacht. Einer davon ist unser Nachbar Rami, den ich damals kritisiert habe, als er geflohen ist. Damals war das für mich nicht nachvollziehbar. Wieso verließ jemand sein Land? Ich bezeichnete das als Untreue. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass wir Menschen jede Menge Vorurteile haben. Die meisten von ihnen werden hastig und oberflächlich gepflegt. Alle sind der Meinung, dass ich das Land verlassen soll. Sie versuchen mit allen Mitteln, mich zu ermutigen. Mein Onkel drückt mir ein paar Geldscheine in die Hand. Die anderen Familienmitglieder folgen seinem Beispiel. Meine Tante versucht, mir die bevorstehende Reise schmackhaft zu machen und meine Schwester umarmt mich schweigend. Ich selbst habe nicht viel dazu zu sagen. Ich kann momentan nicht rational denken. Aus meiner Verzweiflung heraus nehme ich die Herausforderung an. Am Ende des Abends fällt die Entscheidung. Ich werde Damaskus in 2 Tagen, am 7. November 2014, an einem Dienstag verlassen. Der Tutschmann ist mittlerweile 29 Jahre alt und lebt seit 4 Jahren im österreichischen Salzburg. Er ist nicht nur Buchautor, sondern auch ein leidenschaftlicher Fußballer und ein Hobbykoch. Während seiner Ausbildung im Bereich Traumatherapie wurde er von anderen ermutigt, das Buch »Wenn der Jasmin auswandert« zu schreiben und auch zu veröffentlichen. Erschienen ist sein Buch im österreichischen Residenzverlag unter der ISBN-Nummer 978-3701734801 und ist auch als E-Book erhältlich. Sie hörten einen Beitrag für Radio HBW über das Buch »Wenn der Jasmin auswandert – Die Geschichte meiner Flucht« von dem syrischen Autor Yad Tortschmann. Redaktion und am Mikrofon Ute Scholz und Mohammed Al-Yamus vom Radio Salam-Team. Unser Dank geht auch an den Buchautoren. Vielen Dank, Yad, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen aus deinem Buch vorlesen durften. Wir wünschen dir auch weiterhin noch viel Erfolg.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne Markum am Mikrofon.
Heyate Tahririye am Mikrofon.
Hamad Al-Jamus.
Ute Christina Scholz.
Und Fayad Parvizi Baran.